In der Auslegungsreihe zum großen Auferstehungskapitel des Apostels Paulus, 1. Korinther 15, kommen wir heute zum Abschnitt 29 bis 34. Wir hören auf Worte Gottes, 1. Korinther 15, 29 bis 34. Paulus schreibt: Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Denn es gilt, himmlischer Vater, was wir gesungen haben, dass wir es mit Worten noch einmal dir sagen wollen. Wir stehen vor dir und beten dich an. Und dass wir sterbliche Menschen das sagen dürfen, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Dass das so möglich ist, dafür hast du in deinem Sohn Jesus Christus alles getan. Die Tür ist weit offen. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir. Wir preisen dich an diesem Ort und ehren deinen Namen und loben dich und machen dich groß. Und wir danken dir, dass wir an diesem Ort gemeinsam Gottesdienst feiern können, jung und alt, und dich singen, dich preisen dürfen, dir zusingen dürfen. Und wenn wir zu dir kommen, dann danken wir dir für deine Allmacht, wir danken dir für deine Planungshoheit, wir danken dir für deine Regierungsautorität, wir danken dir für deine grenzenlose Liebe, wir danken dir für all das, was wir mit dir verbinden, Tag für Tag. Du gütiger, wunderbarer Gott und Vater. Und wir danken dir, dass wir in Jesus das Haupt der Gemeinde haben und im Heiligen Geist miteinander verbunden sind. Danke dafür. Und jetzt gibst du uns auch an diesem Morgen Zeit, um Worte von dir zu hören. Wir bitten dich, dass auch dieses Wort Gottes, was wir gelesen haben, ausgelegt durch Rainer Wörz, sich mit unserem Leben, unserem Alltag, unserem Sein verbindet, wir dich kennenlernen, den Weg erkennen, der zu gehen ist, bewahrt werden vor Abwägen. Wir unterstellen uns dir und deinem Reden auch an diesem Vormittag. Und natürlich, immer wieder neu, bringen wir dir deine Gemeinde rund um diese Erde. Wir bringen sie dir, insbesondere unsere Schwestern und Brüder, unter Druck. Und es verbindet sich unser Gebet immer wieder zur großen Bitte: Herr, komm, so schnell du kannst. Wir bitten dich für dein auserwähltes Volk Israel. Wir bitten dich in dieser unendlichen Not, in diesem ganzen Drama. Du weißt um alle Stimmen und Stimmungen, du weißt um alle geistigen Kämpfe und alle realen Kämpfe. Und du bist der Herr der Lage. Wir vertrauen dir, dem Hüter Israels. Und auch unser Land, auch unser Volk, es sei dir anvertraut. Und wir verbinden uns und bitten dich um Barmherzigkeit. Und wir bitten dich um Gnade und wir bitten dich um dieses Geschenk, dass die Tür noch einmal ein bisschen aufgehen darf fürs Evangelium. Herr, lass Menschen dich erkennen, dich finden, in all dem Durcheinander, in all dem Chaos, in all den Umschichtungen der Welten. Komm du mit deiner Liebe zum Zug. Ach, Herr Jesus, wir beten dich an, dass wir so zu dir kommen können mit all dem, was wir ausmachen, was wir sind an diesem Ort, verbunden mit denen, die im Livestream dabei sind. Wir nehmen mit hinein in unser Beten auch unsere älteren und kranken, schwach gewordenen Geschwister. Lass dein Segen ausgehen, bewahre uns vor dem Bösen, lass uns treu zu dir stehen, deine Worte ernst nehmen. Wir preisen dich darüber, dass wir so miteinander versammelt sind vor dir. Du bist in unserer Mitte. Wir beten dich an. Amen.
Ja, wir haben es heute mit einer ganz geheimnisvollen Stelle zu tun und wir haben vorne schon so ein bisschen gewitzelt. Wahrscheinlich wird es nicht viele Gemeinden geben, in denen über dieses Thema heute oder ganz generell mal gesprochen wird. Meistens wird es ja mit den anderen Passagen dieses großen Auferstehungskapitels, dieses zentralen und wichtigen Kapitels des ersten Korintherbriefes, des ganzen Neuen Testaments mit zusammengefasst. Was ist die Taufe für die Toten? Und warum verdirbt schlechter Umgang gute Sitten? Wir müssen nochmal den Gedankengang, und das versuche ich ganz kurz zu machen, des 1. Korinther Kapitel 15 aufnehmen. Wir haben ja hier unter dem Einfluss von gnostischen Eindringen, beginnend eindringenden gnostisch-frühchristlichen Irrlehren, eine Leugnung der leiblichen Auferstehung. Und Paulus sagt dann, dann ist alles umsonst. Wenn es keine leibliche Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns, naja, hier ist es ein bisschen vornehmer formuliert, man könnte auch sagen, dann lasst uns fressen und saufen und das Leben genießen, denn morgen sind wir tot. Und dann müssen wir einen hedonistischen Lebensstil pflegen. Wir müssen einen spaßoptimierten, einen bedürfnisorientierten Lebensstil pflegen. Wir müssen mitnehmen, was wir mitnehmen können. Denn dieses eine irdische Leben ist alles, was wir haben. Aber es ist ja ganz anders. Christus ist auferstanden und es gibt eine leibliche Auferstehung. Und das hat Konsequenzen. Und wir haben darüber gesprochen, dass eigentlich die Auferstehung, das Leben und die Auferstehung Jesu in jedem Geschichtsbuch als Tatsache stehen müsste. Das ist so gut bezeugt wie kein anderes Ereignis des Altertums, ja man kann sagen der Antike, auch des Mittelalters. Ungeheuer viele Zeugen, glaubwürdige Zeugen und es ist klar, dass das eigentlich nicht übernommen wurde, aber normalerweise nach den gängigen Kriterien der Geschichtswissenschaft müsste Leben, Sterben, Tod und Auferstehung Jesu als historische Tatsache in den Geschichtsbüchern stehen. Wir haben uns dann in einem zweiten Teil mit den großen Konsequenzen, die der Apostel Paulus in diesem Kapitel aufzeigt, beschäftigt. Wir haben vom Marsch des Todes gehört, ausgehend vom ersten Adam. Und wir haben vom Marsch des Lebens, ausgehend vom zweiten, vom letzten Adam gesprochen. Und wir haben gesagt, und das sagt nicht ich, sondern das sagt die Schrift, der Marsch des Lebens endet mit Gott wird sein, alles in allen. Wir haben uns ein bisschen in einem dritten Teil Gedanken über die Entstehung des Bösen gemacht und jetzt gehen wir im Text weiter und kommen an diese seltsame Stelle der Taufe für die Toten und der Frage, warum verdirbt schlechter Umgang gute Sitten? Zunächst mal muss man sagen, also diese Frage, die ich jetzt da im ersten Teil meiner Überschrift formuliert habe, die steht überhaupt nicht im Fokus des Textes. Das wird so nebenbei erwähnt, das wird überhaupt nicht weiter ausgeführt. Der Grundgedankengang ist, wenn es keine leibliche Auferstehung gibt, dann, und jetzt nennt Paulus drei Dinge, und da ist eins die Frage nach der Taufe von den Toten oder für die Toten, dann ist es umsonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen. Er sagt gar nicht, was das ist. Dann ist es vergeblich, dass man sich in Gefahr begibt und täglich stirbt. Und dann ist es auch nutzlos, so Vers 32, dass man im Hinblick nur auf dieses Leben mit wilden Tieren kämpft. Dann sollte man lieber das Leben genießen, denn mit dem Tod ist alles aus. Also der Grundgedanke ist, es lohnt sich durchaus, hier zielorientiert zu leben, mit dem Wissen, es gibt eine leibliche Auferstehung, Christus ist auferstanden und wir werden auferstehen und es gibt ein ewiges göttliches Leben, göttlicher Qualität, so dass wir in diesem Leben nicht alles mitnehmen müssen. Mitnehmen ist ja sowieso so eine Formulierung, eine Sache. Eigentlich verliert man ja das Leben, aber wo man meint, alles mitzunehmen, sondern wir sind fokussiert auf das Eigentliche, auf das Leben bei Christus, auf das Leben in Christus. Und Apostel Paulus hat gerade geleitet vom Geist Gottes im ersten Korintherbrief immer wieder diesen Gedanken. Das ist natürlich kein Zufall. Immer wieder finden wir im ersten Korintherbrief die Bereitschaft, um nach einer größeren Sache willen auf etwas Geringeres zu verzichten. Das ist also der Nazirea-Gedanke. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Nazirea ist. Nazirea ist eine alttestamentliche Vorschrift, bei der bestimmte Dinge freiwillig auf sich genommen werden, um der besonderen Gemeinschaft mit Gott und daraus resultieren dann auch einer besonderen Dienstfähigkeit. Also ist so der Grundgedanke, wenn du ein Extrembergsteiger sein willst wie Reinhold Messner, dann kannst du natürlich nicht leben wie jedermann. Ja, wenn du eine Olympiade im Marathon gewinnen willst, dann kannst du nicht essen und leben wie jedermann. Du musst auf bestimmte Dinge verzichten. Man könnte es auch mit dem Fremdwort sagen, du musst Askese üben, um Höchstleistung zu verbringen. Und dann sagt der Apostel Paulus, bei uns geht es ja noch um viel mehr. Wir sind ja in der Kampfbahn des Glaubens. Und um hier zielorientiert, zielgemäß und erfolgreich, in Anführungszeichen, laufen zu können, sollen wir auf manches verzichten. Also man könnte schon mal einen ersten Schluss ziehen und sagen, wer alles machen will in dieser Welt, der verliert sich in dieser Welt. Und der läuft nicht zielorientiert. Da geht es gar nicht bei Askese, bei Verzicht, Nazirea-Gedanke, da geht es gar nicht darum, dass es um sündige Sachen geht, sondern es geht auch um erlaubte Sachen. Dinge, die man tun kann, aber die dann eben an einem zielgerichteten Lauf hinderlich sind. Paulus selber jedenfalls war ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Ich habe schon gesagt, dass er geleitet vom Geist Gottes gerade den hedonistisch eingestellten Teilen der korinthischen Gemeinde immer wieder vor Augen stellt, sein Vorbild und seine Führung durch den Geist Gottes. So sagt er im Kapitel 15 einige Verse vorher, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, in der Gnade aber bin ich, was ich bin, und jetzt tue ich nichts. Dann ist er die Gnade. Was Gott tun will, das tut er. Da braucht er mich ja nicht. Das ist der falsche Schluss. Weit mehr als sie alle mühe ich mich, jedoch nicht ich, sondern die Gnade, die zusammen mit mir ist, die zusammen mit mir wirken will, der Christus. Paulus ringt, kämpft auf der Kampfbahn des Glaubens. Er läuft. Schon mal eine Frage. Ich habe schon dieser Tage bei unserer Konferenz gesagt, wir sind nicht auf einen lebendigen Parkplatz gestellt, sondern auf einen lebendigen Weg. Und ein Weg hat einen Ausgangspunkt und er hat ein Ziel. Und auf dem Weg darf und soll man sich bewegen. Wir stehen nicht mit Jesus still, sondern wir gehen mit Jesus. Henoch aber wandelte mit Gott. Noah aber wandelte mit Gott. Glauben heißt Beziehung, heißt unterwegs sein. Glaube heißt Dynamik im Leben zu haben. Ich habe dann das Wort Präsig verwendet, da hat jemand gesagt, was heißt denn das? Also wenn so ein Mehltau ins Leben. Ich habe dann das Wort Präsig verwendet, da hat jemand gesagt, was heißt denn das? Also wenn so ein Mehltau ins Leben kommt, ein geistlicher Mehltau, es wird nur immer alles noch. Das sind dann auch Geschwister, die gern immer sagen, ja, früher. Also wenn du noch an den und den Bruder denkst und die la, ja, das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Mag sein, dass es die ein oder andere Sache gibt, die früher besser war, aber wir müssen doch unser Leben jetzt leben, wir müssen doch jetzt nach vorne gehen. Ist eigentlich, ich sag mal, egal, was früher alles war, der Herr hat uns jetzt hier in dieses Leben, in diese Zeit, in diese Verhältnisse gestellt, jeden ganz persönlich, aber uns auch als Gemeinde. Und da gilt es, sich zu bewähren und auf der Bahn des Glaubens mit Jesus in Christus voranzugehen. Stillstand ist Rückschritt. Stillstand ist Rückschritt. Nun, als er ringt und kämpft, er sagt also Dinge wie in 1. Korinther 9, also wieder 1. Korintherbrief, dafür gebe ich alles auf, dafür tue ich alles, dafür erdulde ich alles. Oh wei, das ist ein Maßstab. Alles für die Sache Jesus. Jesus, so ist er ergriffen worden. Also wir haben eine Antwort, nein, unsere Mühe und Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Es ist nicht umsonst. Und Paulus führt es an diesen drei Beispielen aus. Er sagt dann am Ende dieses Kapitels, wisst ihr was, es gibt einen Konnex, eine Verbindung zwischen diesem Leben und dem Leben, dem kommenden Leben bei Christus. Wir haben hier die Situation des Sehens und dort die Situation des Erntens. Täuscht euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich lese uns diese Passage, die am Ende des Auferstehungskapitels kommt. Wir haben ja noch einen vierten Teil vor uns, wo Paulus dann auf die Frage der Geistleiblichkeit eingeht und wo so viele Irrtümer herrschen, wie diese krude Vorstellung, als wäre die Hoffnung in der Geistleiblichkeit für uns Christen, dass wir so als Art Nebelschwaden durch die Himmelsregion schwuppern. ist natürlich Quatsch. Geistleib heißt, vom Geist beherrscht. Gott ist nicht materiefeindlich. Aber es gibt so etwas wie eine verherrlichte, geistige, göttliche Materie. Das ist natürlich schon ein anderer Zustand, aber jedenfalls nicht materielos. Also zurück zu 1. Korinther 15, dort Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, geliebte Brüder, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifrig am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ach, seufzen Sie auch manchmal bei der Arbeit? Oh, jetzt das auch noch. Und dann fällt mir immer, und ich glaube es vom Geist Gottes, die Stelle ein, dienet dem Herrn mit Freuden. Einen fröhlichen Geber hat Gott auch lieb. Muss ich auch noch was abgeben. Es ist einfach, und es ändert auch, übrigens diese Haltung ändert auch schon in uns was. Ich darf Gott dienen. Ich darf laufen. Ich bin zum Leben berufen. Ich darf mitwirken. Ich darf dienen. Das ist doch ein Privileg. Jetzt aber die Frage, was tut man denn eigentlich, um auf die erste Frage unseres Themas zu kommen, was tut man eigentlich für die Sache Jesu, fürs Evangelium, wenn man sich für die Toten taufen lässt? Das ist ja die Frage. Paulus sagt, das wäre ja dann umsonst. Was heißt denn das jetzt, für die Toten sich taufen lassen? Ich lese uns noch einmal den 29. Vers. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen sie sich dann für sie taufen? Und sie sagen, was soll das sein? Es gab Martin Rissi, einer der Kommentatoren, weist darauf hin, eine verwirrende Fülle von Deutungsversuchen in der Kirchengeschichte. Circa 200. Ich habe jetzt eine Liste gemacht, die werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Nein, natürlich nicht. Haben auch gesagt, was soll ich alles Falsche vorlesen? Ich gehe gleich mal konzentriert auf das, was für mich, so wie ich das verstehe, die richtige Erklärung ist. Also zwei, drei Sätze will ich schon sagen zu all den anderen Erklärungen. Man hat gesagt, naja, es ist eine unbedeutende Notiz. Und andere haben gesagt, nein, nein, das ist das richtige sakramentale Taufverständnis. Aber das ist eigentlich Quatsch vom Zeugnis des gesamten Neuen Testaments. Das wäre ja Sakramentalismus in seiner höchsten negativen Form, schlimmsten Form. Wenn man sagt, jemand macht etwas Formales zum Heil, zur Rettung für einen anderen, das gibt's nicht. Jeder steht für sich vor Gott und wer sich nicht durch die Gnade des Herrn rufen und berufen lässt und ein Ja im Glauben findet, der bleibt im Bereich des Zorns und des Verlorenseins. Da kann ein anderer nichts ändern. Also eine Fürtaufe gibt's nicht. Ja, was ist es dann? Für mich gibt es zwei gute Auslegungen. Die eine favorisiert mein Vorbild in gewisser Hinsicht John MacArthur und auch MacDonald. Er sagt, es ist eine Nachrückertaufe. Also der Gedanke ist, da gibt es also eine, bleibt man mal im Bild des Kämpfers im Krieg, da gibt es eine Kompanie. Früher war das ja selbstverständlich, wo es noch Wehrpflicht gab, da wussten zumindest die Männer, was eine Kompanie ist. Also eine Kompanie ist so, was sind es, 100 Mann, 150 Mann mit einer Spezialgattung, die sie da eben vertreten, Infanterie oder sonst irgendwas. Ich glaube, die Erklärung hat ihnen nicht wirklich geholfen, oder? Also es sind einfach 100 Soldaten, die zusammengefasst sind. Und diese 100 Soldaten, da sterben jetzt welche. Und diese frei gewährten Stellen, damit die Kompanie wieder ihre Kampfkraft, ihre Mannstärke hat, die werden durch neue Soldaten aufgefüllt. Die rücken nach. Ja, man sagt ja, die Ukraine fügt den Russen große Verluste bei. Kann sein. Und aber auch umgekehrt. Und da müssen ja diese Truppenteile immer wieder mannmäßig, materialmäßig aufgefüllt werden. Also die erste, für mich gute Auslegung geht in die Richtung, dass sie sagt, es geht darum, dass Gläubige sich taufen lassen, also zum Glauben kommen, sich rufen lassen und damit die Lücke ausfüllen derer, die den Märtyrertod erlitten haben für das Zeugnis Jesu. Also da sind welche gefallen in der geistlichen Schlacht und da gibt es aber Nachrücker. Nachrücker, also Taufe für die Toten sind die Christen, die heimgegangen sind, vielleicht auch durch den Märtyrertod, aber es rücken Kämpfer im Herrn nach. Ist ja nicht schlecht, oder? Ist ja nicht schlecht. Die, die geglaubt haben, mit ihnen geht die Sache Jesu unter, die sind schon längst gestorben. Aber die Sache Jesu läuft immer weiter. Also die geht nicht unter. Noch besser finde ich allerdings die zweite Erklärung. Das ist die Erklärung, die sagt, es geht hier gar nicht um eine Taufe mit Wasser, sondern es geht um die Leidens- und Märtyrertaufe. Sie lassen sich taufen für die Toten, bedeutet eine Umschreibung, sie erleiden den Tod als Märtyrer. Jetzt müssen Sie sagen, das ist aber seltsam, was hat das mit der Taufe zu tun? Aber Jesus selber hat diesen Sprachgebrauch, er spricht von seinem Leiden und seinem Sterben als Taufe. Ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, die ihr nicht erfassen könnt, die ihr nicht völlig versteht jetzt und die ihr auch nicht so nachvollziehen könnt. Das ist Lukas 12, Vers 50. Und auch vom möglichen Zeugentod seiner Jünger spricht er von einer Taufe. Also in diesem Zusammenhang heißt sich taufen lassen, sein Leben für Christus hingeben. Und das ist sehr gut, weil das passt ja in den Gesamtduktus dieses Auferstehungskapitels. Wenn Christus, wenn es keine leibliche Auferstehung gibt, was sind dann Menschen bereit, für Christus zu sterben? Das wäre dann das Ende. Das wäre so dumm, dümmer könnte man nicht sein. Das war übrigens umgekehrt auch für die dem Götter- und Götzenglauben anhangende antike Welt ein tiefes Zeugnis. Sie glaubten an ihre Götter, sie dienten ihren Göttern, aber ohne Herz, do ut des, ich gebe, du gibst. Wir haben über diesen Automatenglauben dieser Tage auch schon mal gesprochen, weil sie ja Sieg, Frieden, Gesundheit, Wohlstand, sie wollten ja was haben in diesem Leben. Jetzt kommen die Christen und man nimmt ihnen alles, am Schluss sogar das Leben, und sie nehmen das an. Und da sagen natürlich diese Umgebung der Christen, die haben doch ein Rad ab. Die sind doch total übergeschnappt. Was bringt mir der Glaube? Am Schluss hast du gar nichts mehr, bist sogar tot. Und das hat viele auch zum Nachdenken gebracht. Da muss doch was dran sein. Da muss doch noch was kommen. Das muss doch Sinn machen. Und Paulus führt den Korinthern aus, wenn das, was einige bei euch glauben, wahr wäre, dann wäre das alles totaler Blödsinn. Er will sie also immer wieder zurückbringen in eine nüchterne Spur und sagen, denkt doch mal nach. Das ist übrigens oft in der Seelsorge und in der Lehre ein wichtiges Mittel, Nachdenken anhand des Wortes Gottes, auf den Schriftgrund wiederstellen. Ist nicht gerade populär in unserer Zeit. Übrigens, er zitiert hier Jesaja 22, damals, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, war das die Parole des ungehorsamen Israels, das dann eine Rettung Gottes erlebt hat und aber vor lauter Feiern und das Leben jetzt genießen Gott wieder vergessen hat. Kommt uns irgendwie auch bekannt vor? Oder ist es so, dass fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Gott unserem Volk noch einmal so gnädig war, Leute wie Adenauer geschenkt hat, die sich auch im Judentum entschuldigt haben, versucht haben, man kann das ja nicht wieder gut machen. Und dann hat Gott einen Aufschwung geschenkt. Und wie antwortet das Volk der Reformation? Also das ist auch eine Art, Gott ins Angesicht zu spucken. Jetzt, also die Antwort ist, wie dient man der Sache Jesu, wenn man sich für die Toten taufen lässt? Erste Antwort, man rückt nach, man lässt sich in den Dienst berufen, man ist kampfbereit, man lässt sich taufen und tritt ein in den Dienst Jesu. Und die zweite Antwortvariante, die ich vorgestellt habe, man ist ein gewaltiges Zeugnis vor der Welt, da man lieber leidet und sogar stirbt, als Jesus abzusagen. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt kommt eine Warnung. Man fragt sich, was hat das jetzt miteinander zu tun? Warum warnt jetzt Paulus plötzlich im Zusammenhang mit der Leugnung der leiblichen Auferstehung, dass schlechter Umgang gute Sitten verdirbt? Ich lese nochmal die entsprechende Passage. Vers 33. Lasst euch nicht verführen. Werdet doch einmal recht nüchtern. Also man könnte auch sagen, kommt mal auf den Boden runter. Ich bin da erinnert, Gott kann ja alles Mögliche gebrauchen. Und wir wissen zum Beispiel, dass in muslimischen Ländern Gott im Unterschied zu hier, die wir das Wort Gottes haben, sehr viel auch mit Träumen arbeitet, bei der Erstansprache. Also das haben so viele berichtet, haben gesagt, ich habe mit Jesus im Traum erschienen. Interessanterweise erklärt er ihnen gar nicht alles selber, sondern führt sie dann zu Menschen und zu einer Bibel, von der sie herlernen. Das ist interessant. Wenn ich an Jakuba Saidu denke, ihr kennt ihn ja auch, ja, der hat ja eine Jesuserscheinung da während des Gebets gehabt, da ist Muslim und der sagt zu ihm, geh nach unten, da ist ein bärtiger Mann, der lädt dich zum Essen ein und geh mit dem. Und so kam es dann auch und es war ein christlicher Pastor und er kam zum Glauben. Aber man fragt sich ja, warum braucht es den bärtigen Mann? Nicht, dass er auch noch Pastor ist und ihn zum Essen einlädt. Hätte doch der Herr ihm gleich auch alles noch erklären können. Nein, der Herr benutzt und integriert seine Mitarbeiter, seine Gemeinde. Natürlich könnte er alles alleine, natürlich könnte er alles besser, aber er macht es eben auch durch die Glieder seines Leibes. Also lasst euch nicht verführen, kommt mal auf den Boden zurück. Ach, ich war ja bei den Träumen, das habe ich gar nicht fertig ausgeführt. Gut, das gibt's. Aber wenn man jetzt auf Träume, Gefühle und irgendetwas abstellt, auf übernatürliche Erscheinungen, ganz grundsätzlich, dann ist man der Unnüchternheit verfallen. Und ich kenne nicht wenige, vielleicht auf der Langen Steinbacher Höhe etwas weniger, aber so insgesamt im Raum der Gemeinde, die ungeheuer berührt sind, wenn sie irgendetwas träumen oder etwas haben. Ich bitte, Gott kann das benutzen, ich will das nicht ausschließen, aber ich achte nicht viel drauf. Beim Alttestament Propheten heißt es einmal, wer Träume hat, der soll träumen. Und wer mein Wort hat, der hat mein Wort. Eine ganz andere Qualität. Also Nüchternheit und Sachlichkeit, zu der wir in der Schrift im Neuen Testament als Hauptmittel gegen Verführung aufgefordert werden, ist einfach mal nüchtern, sachlich am Wort zu prüfen und sich zu orientieren. Das ist das Offenbarungsmittel Jesu. Ist nicht besonders prickelnd, aber ist so. Ja? Lasst euch nicht verführen, werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige haben keine Ahnung von Gott. Naja, ein bisschen anders ist formuliert, sie wissen nichts von Gott und das sage ich euch zur Schande. Wenn die Korinther glauben, dass ihr Verhalten ihr geistliches Leben nicht berührt, dann irren sie sich. Ist ja so, durch die griechische Philosophie und ihre Umwelt, da war so eine Hauptrichtung, dieses irdische, materielle, das hat mit dem Göttlichen gar nichts zu tun. Und was du da machst oder lässt, das beeinflusst deinen göttlichen Funken und das Spirituelle gar nicht. Und die Korinther waren davon infiziert, manche jedenfalls, und sagten, ja, dann kannst du auch ins Bordell gehen. Ist ja alles nur Leib und der vergeht ja. Und das hat ja mit dem spirituellen, mit dem geistlichen Leben nichts zu tun. Du kannst in den Götzenfesten mitmischen, kannst auch im Fasching gehen, kannst alles machen. Berührt das geistliche Leben nicht. Nein, sehr wohl, sie irren sich. Und deswegen, wenn Sie meinen, dass die Teilnahme an Festen in Götzentempeln und der Verkehr mit Prostituierten Sie nicht korrumpieren, weil dies Ihre angeblich unsterbliche Seele nicht beeinflusst, dann irren Sie sich. Eckhard Schnabel sagt zu dieser Textpassage, wenn die korinthischen Christen nach der hedonistischen, also der spaßmaximierten, nur auf dieses Leben ausgerichteten Maxime leben, alles in diesem Leben, alles jetzt. Wenn korinthische Christen nach der hedonistischen Maxime von Vers 32 leben, dann sollen sie sich nicht irren. Es besteht die große Gefahr, dass sie von der heidnischen Lebensweise ihrer Zeitgenossen ganz eingeholt werden und vielleicht den Glauben an Jesus Christus ganz preisgeben. Gibt's sowas? Na, ich könnte Ihnen mindestens eine Hand, wenn ich drei Hände voll von Christen, die einen guten Weg gegangen sind, berichten, die völlig abgerutscht sind. Völlig abgerutscht. Die bei Dingen mitgemacht haben, da nichts dabei. Standardargument ist ja dann immer, alles, was man eigentlich will, ist gesetzlich. Ja, es gibt natürlich gesetzliche Dinge, das ist mir schon klar. Aber wenn man was nicht will, dann ist das einfach, man muss nicht weiter prüfen, man sagt das nicht, das ist ja gesetzlich, wollen wir nicht. und dann rutscht man in die Welt ab. Und Eckhard Schnabel sagt weiter, die korinthische Gemeinde soll sich ebenfalls nicht irren. Das Verhalten der hedonistisch lebenden Gemeindeglieder kann ganz schnell auf andere Gemeindeglieder abfärben, denn das Schlechte ist immer stärker als das Gute. Und da wird natürlich auch die Frage der Verantwortlichkeit der Ältesten angesprochen, dass sie bestimmte Verhaltensweisen auch deshalb nicht dulden, weil es schädlich ist für die Gemeinde. Paulus sagt Timotheus, die aber sündigen, überführe vor aller Augen, da geht es natürlich schon um etwas sehr Massives, um ein Verharren, da ist vieles vorausgegangen, aber laissez-faire, einfach laufen lassen, ist keine Alternative. Und jetzt zitiert der Apostel Paulus, einen der großen drei griechischen Dramatiker, Euripides, haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, aber so hieß dieser gute Mann, ein Freund von Sokrates, der ist vielleicht schon bekannter. Und er bringt diese Sentenz da, die sprichwörtlich war, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es gibt also in der Antike in zahlreichen Schriften Passagen für ähnliche Aussprüche. Zum Beispiel kommentiert Siculus die Gesetzgebung auf Sizilien. Charondas, der Gesetzgeber, nahm an, dass die guten Männer manchmal durch die Freundschaft und den Umgang mit den Schlechten charakterlich zur Schlechtigkeit entstellt werden und dass die Schlechtigkeit sich wie eine Pest über das Leben der Menschen verbreitet und die Seelen der Besten infiziert. Also der Gedankengang ist hier, dass wir sehr gewählt, ausgewählt dort unsere Beziehungsfelder, unseren Umgang, die Menschen, mit denen wir zusammen sind, die Bereiche, in denen wir uns aushalten, auswählen. Da darf man nicht naiv sein. Es gibt natürlich Dinge, da können wir nicht anders. Was will ein Geschäftsmann sagen? Er hat natürlich mit anderen Geschäftsleuten zu tun. Es gibt Zwänge, aus denen man nicht rauskommt. Aber es ist der ganze Bereich angesprochen, in dem man sich freiwillig begibt. Da geht es nicht um eine falsch verstandene Welthass. Christus hat ja die Begegnung zu allen Menschen hin. Er hat seinen Sohn, der Vater hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Aber er kommt mit dieser Alternative für das Leben, nicht in der Angleichung an dieses gottlose Leben. Ich denke an eine Kommilitonin, ist schon 1000 Jahre her. Wir hatten eine Gebetsgemeinschaft während des Studiums und irgendwann sagte sie mir, ja, nee, das ist jetzt so mit der ganzen Frömmigkeit und so. Sie möchte jetzt also auch so mit auf die Studentenpartys gehen und sonst irgendwas. Da hätte sie ja dann auch viel bessere Gelegenheit, Menschen zu evangelisieren. Mir kam das gleich ein bisschen komisch vor, nicht weil sie nicht unbedingt die Gebetsgemeinschaft wollte, aber diese Begründung im Ergebnis, und das hat sie nachher selber eingeräumt, hat sie nachher einen ungläubigen Freund gehabt und sagt, sie ist mit knapper Not gerade noch dem vollen Abrutschen in Gang. Also wir können nicht, indem wir uns angleichen, Menschen gewinnen. Im Gegenteil, wir nehmen Schaden. Schauen Sie mal Lot und seine Familie an. Der hat es auch gut gemeint. Von ihm heißt sogar, er quälte seine gerechte Seele täglich von dem, was er sah. Und hat er Sodom und Gomorra verändert? Nee, aber seine ganze Familie. Ah, und zwar ins Negative. Also das ist sehr wichtig, dass wir hier nicht naiv sind. Und da haben die Korinther, Teile der Korinther, eben auch die griechische Philosophie übernommen. Da spielt der ganze Gedankengang eine Rolle. Man will ja auch kompatibel zur Wissenschaft sein und zur Welt. Ich meine, die Wissenschaft ist ein Geschenk Gottes. Die Scholastiker sprachen vom Lumen Naturale, vom natürlichen Licht des Verstandes. Das Denken kommt von Gott. Aber wenn es in eine, ja, fast will ich sagen, Anbiederung, ein unbedingt auch dabei sein wollen, ein up-to-date sein wollen, das ist schon erstaunlich, dass zufälligerweise, in Anführungs- mit Zufälligzeichen, die Gemeinde jetzt nach 2000 Jahren entdeckt, ehrlich, mit der Bibel, da haben wir uns 2000 Jahre vertan, es ist doch nicht nur die Ehe, die allein gültige Lebensform, die Ehe zwischen Mann und Frau. Hallo, geht's noch? Ist da vielleicht die Adaption, die Anpassung an das gesellschaftliche Umfeld? Man will keine Frontstellung? Und da könnten Sie jetzt mehr Dinge, auch an Hochschulen oder sonst was, wo man verzweifelt versucht, noch irgendwie akzeptiert zu sein. Und manchmal beschleicht mir der Gedanke, es geht auch darum, dass man den Jesusweg nicht gehen will, weil man dann eben als Tor, als Narr, als einer, der nicht up-to-date ist, einer, der nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand ist, der nicht wissenschaftlich denken kann, der überhaupt nicht denken kann, der kein Physikbuch von innen gesehen hat und kein Biologiebuch. Ich bin ein absoluter Freund der, vor allem der Naturwissenschaft, der Geschichtswissenschaft, das ist eine wichtige Sache. Nun muss man auch die Grenzen sehen, wo die göttliche Offenbarung was anderes sagt, ist sie für uns verbindlich und da muss ich nicht faule Kompromisse machen. Also das ist ja mal so aufs Gemeindeganze, das habe ich jetzt nur so umrissen, aber was das lehrmäßig bedeutet und wie in unserer Zeit in einer großen Abfallsbewegung da immer mehr geeiert wird, das spricht ja Bände. Schlimm. Du darfst ja bestimmte biblische Dinge gar nicht mehr sagen, dann bist du umgekehrt schon verdächtig. Also Schutz, Schutz persönlich, Schutz der Gemeinde. Ich habe schon gesagt, Paulus sagt, was setzt er dagegen? Nüchternheit. Oh wei, wie langweilig. Nüchternheit, aber was Besseres fällt da nicht ein. Wir laden Sie am Samstagabend um 19 Uhr zu einer Party ein, Stimmung und Thema Nüchternheit. Das ist ja stinke langweilig. Aber es geht ja gar nicht um Langweilig. Es geht um ein offenbarungszentriertes, gegründetes Leben. Dass man bei Jesus ist. Das andere ist wie ein Hauch und führt in die Irre. Werdet doch einmal recht nüchtern. Oh, die Korinther waren eingebildet. Die hatten ja tiefere Erkenntnisse. Und Paulus sagt dann, also das finde ich ja, der ist ja schon mutig, sagt er, wisst ihr was, ihr habt ja gar keine Ahnung. Ihr bildet euch sonst was ein, ihr glaubt, ihr seid allen anderen überlegen, ihr seid auch, was Wissen und Erkenntnis betrifft und christliche Gnosis, da kann keines mit euch aufnehmen. Ihr habt Tiefen des Herrn erkannt wie kein zweite Gemeinde. Und Paulus sagt, ihr habt gar keine Ahnung, ihr seid doch Ahnung, ihr seid auf dem Holzweg, ihr seid auf dem Irrweg, kehrt doch mal um, kommt doch mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Muss man sich auch immer wieder sagen, denn wiewohl ich mich auch mit Kabbala und anderen Dingen beschäftige, muss man sagen, es ist auch ein sehr, sehr gefährliches Gebiet. Ja, wir haben dieser Tage jetzt auch über die Anfänge der Menschheit gesprochen. Da kam doch nachher ein Bruder, der hat es aber auch kritisch gesehen. Ja, da gibt's doch die Lilith, da so eine Nebenfrau da von Adam und manche haben eine voradamitische Menschheit und all diese Dinge. Da habe ich gesagt, Thema ist für mich erledigt, weil Paulus sagt in 1. Korinther 15 und in Römer 5, dass und Apostelgeschichte, dass durch einen Menschen die Sünde zu allen Menschen gekommen ist. Das ist Adam und dann gibt es keine vorher und dann gibt es keine daneben. Weil dann würde der Satz nicht stimmen. Punkt, aus, Ende. Es ist so interessant. So Spezialwissen, so Sonderwissen, tiefes Wissen. Und ich glaube, es ist nicht so wichtig, als dass wir an dem Wort der Wahrheit bleiben. Und ich habe schon vor Jahren und Jahrzehnten gesagt, Endzeitgemeinde ist Wortgemeinde. Und das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist lebensnotwendig. Sie sagen ja auch nicht, wir schon wieder essen. Das ist normal. Sie sagen auch nicht jeden Tag diese Schnauferei, ich muss mal wegkommen. Werdet doch einmal recht nüchtern, kommt mal auf den Boden zurück. Hebt doch nicht ab. Also, unser Text sagt, und damit kommen wir auch schon in die Schlussgabe, ist ja auch schon 12 Uhr, bei uns hat man die Uhr nicht umgestellt. Wahrscheinlich will man mich disziplinieren, aber den Trick habe ich durchschaut hier. Es ist noch nicht 12, es ist 11 Uhr. Okay, hätte es jetzt 10 Minuten vorgestellt, dann hätte ich es vielleicht nicht gemerkt, aber das habe ich gemerkt. Also, Christen haben sehr wohl auch die Frage, ihres konkreten Umgangs zu prüfen. Bitte hier keine Enge und Gesetzlichkeit. Ich bin überhaupt kein ängstlicher Typ. Ich kann viel ertragen, mich interessiert viel. Aber mir fällt eins auf, die eh schon Wackelkandidaten sind, die eh schon schwabbelig und schwummrig im Glaubensleben sind, die lehnen sich oft am weitesten zum Fenster hinaus. Die findest du in Bereichen, wo du sagst, was machst denn du da? Was suchst denn du da? Und es wundert dich dann nicht, dass da allerlei Dinge abfärben. Wenn du mit Farbe umgehst, dann bekommst du Flecken. Gut, das ist jetzt äußerlich, aber es geht auch ums Innere. Ich weiß noch, wir haben mal unsere Sichtschutzwand gestrichen und meine Tochter war damals noch jung und ihre Freundin gesagt, Mensch, passt mir bloß auf, dass keine Flecken auf diesen Terrassenboden kommen. Und während ich das sagte, habe ich das Döschen schräg gehalten und circa ein Drittel des Döschen auf den Boden gekippt. Ja, so schnell geht's. Mit was du Umgang hast, das prägt dich, das innen formt dich, das informiert dich. Wenn du dich immer mit Autos beschäftigst, dann sind ja Autos wichtig. Wenn du immer dich mit Frisuren beschäftigst, ist dir die Frisur wichtig. Das sind jetzt äußere Dinge, aber es gibt auch innere Prägungen. Und die verändern uns. Wir tragen Verantwortung für das, was wir lesen, was wir schauen, wo wir uns aufhalten, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Und da sagt Paulus ganz grundsätzlich, es gibt einen schlechten Umgang. Alle Eltern wissen so ein bisschen, vielleicht auch Opa und Oma, was ich auch meine. Kennen Sie auch die Sorge, wenn bestimmte Freunde oder Freundinnen mit ihren Kindern auftauchen? Wir hatten auch mal so eine Situation, dachte ich, meine Güte. Und unter uns katholischen Ordensschwestern gesagt, ich habe auch schon gebetet, Herr, bitte lass das auseinandergehen. Und den anderen habe ich gebetet, ach, lass doch das mal intensiver werden. Das ist eine gute Beziehung, die zieht sie in die Spur, in die Gemeinde und in den Jugendkreis. Und, verstehen Sie? Das merkt man doch. Und bei ganz vielen beginnt so in der Pubertät ein Weg auch in die eine oder andere Richtung durch Freunde. Und deswegen ist auch ein Jugendkreis so wichtig, wo dann auch mal eine Phase, wo das Gummiband sehr weit gedehnt ist zum Glauben der Eltern, wenn man noch nicht selber hat. Und dann ziehen vielleicht auch Freundschaften und andere Dinge über diese Phase weg und dann schnallt es wieder zurück und dann zieht es her. Ist einfach wichtig. Schickt eure jungen Leute in die Gemeinde. Und die Gemeinde muss dann natürlich auch bereit sein und sie aufnehmen. Sag mir, wo du bist und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. Wir tragen Verantwortung. Also schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Da habe ich gedacht, das ist aber jetzt auch doof, mit sowas Negativen zu enden. Da habe ich gedacht, naja, eigentlich gilt es ja dann erst recht umgekehrt. Stimmt's? Guter Umgang prägt und verändert positiv. Also es geht nicht nur um Verhalten, das wäre ja zu wenig. Wenn ich das Beispiel von der Farbe gebracht habe, Farbe macht Farbflecken, dann denke ich ja nur äußerlich, geht mich ja innerlich nichts an. Das prägt und verändert uns auch von Herzen, das ist klar, dass das gemeint ist. Guter Umgang prägt und verändert. Ja, und was ist der beste Umgang? Der Umgang mit Jesus. Seinem Wort, denen, die auf dem Jesusweg sind. Und Psalm 1 zeigt uns, dass die Standortfrage und die Anschlussfrage so wichtig ist. Aje, wo bist du? Adam, ist die Frage, wo stehst du? Was sind deine Werte? Wo bist du angekommen? Was ist bloß los? Ist ja nicht so, dass Gott nicht wusste, hinter welchem Baum der sitzt. Und ein Kapitel später, wir haben darüber gesprochen, fragt Gott Kain, wo ist dein Bruder? Das gleiche hebräische Fragewort. Gib mich doch nichts an. Nur mir egal, was weiß ich, wo der sich wieder rumtreibt. Es war glatt gelogen und B, es geht uns sehr wohl was an. Bin ich meines Bruders Hüter? Ja. Also es ist eine Standardfrage. Das kann ja jeder mal für sich sagen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und wo war ich vor 5 Jahren? Egal wie, wir dürfen den richtigen Standort bei der Quelle des Lebens wählen und uns dort anschließen. Schauen Sie, Psalm 1 sagt, dass diese Leben fördernde Situation 2 Komponenten hat. Man muss sich von Lebensgiften fernhalten und lebensfördernden Dinge suchen. Also ich habe immer mein Beispiel mit der Tomatenstaude, bin da wenig kreativ. Sie können bei einer Tomatenstaude richtige Sonne, Dächen, damit sie nicht feucht wird, Feuchtigkeit beachten und ich weiß nicht was alles, ja? Okay, dann gibt's, Gott hat es so eingerichtet, im Normalfall Tomaten, stimmt's? Ja, aber wenn Sie jetzt jeden Tag ein klein bisschen Gift an die Wurzel kippen, dann haben Sie ideale Nährstoffe, ideale Sonne, ideale Wärme, Bedingungen, Feuchtigkeit, alles. Aber die Pflanze geht ein. Und deswegen aus diesem Beispiel wird dann sofort verständlich, dass Psalm 1 nicht nur sagt, du musst bei der Quelle des Lebens sein. Du musst dort murmeln, du musst Umgang haben, du musst hören auf das Wort. du musst bei Jesus und seinen Leuten sein, sondern er sagt auch gleichzeitig, und das gehört eben auch dazu, musst du eine lebenfördernde Distanz zu bestimmten Dingen wahren. Sonst bringt's nichts, dann vergiftest du dein Leben. Also, wir wollen schließen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber, das ist doch so schön, sich prägen lassen von Jesus und von den Jesus-Leuten. Und hat auch jeder auch schon erlebt, dass er vielleicht eine Phase der Lauheit im Leben hat oder so ein bisschen mehr in der Welt war als in der Gemeinde. Dann kommt er vielleicht auf eine Freizeit oder irgendwie schenkt es Gott, dass man wieder intensivere Gemeinschaft hat. Und da wird einem so richtig die Diskrepanz, der Unterschied deutlich. Man spürt so richtig, dass es eine ganz andere Welt ist. Und es ist eine Gnade, wenn Gott uns auch ein Erschrecken schenkt. Mensch, wo bin ich bloß hingekommen? Was ist bloß los? Ich habe schon mal erzählt, ich denke an einen Bruder, der so einen guten Start hatte, der mir fast ein Vorbild war vor Jahrzehnten. Und Jahre später musste ich ihm leider schreiben, was ist bloß mit dir los? Wo bist du bloß hingekommen, geistlich? Umgang mit Jesus prägt und verändert positiv. Und das wünsche ich Ihnen. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, und das Wunderbare ist ja, dass du das suchst, die Nähe zu uns, die Gemeinschaft mit uns, dass du dich investierst in unser Leben, dass du dich ganz grundsätzlich gegeben hast und immer wieder neu. Und du bist bereit, deine Arme sind offen. Du freust dich über jeden, der kommt, über jeden, der auch umkehrt und sich zu dir hinwendet. Und du gibst Ströme des Lebens, Glückseligkeit, die die Welt gar nicht bieten kann. Wirkliches Leben, sinnerfülltes Leben und auch ein sinnerfülltes Laufen und Dienen, wissen, wo es hingeht. Und wir danken dir für deine heilbringende Nähe. Wir danken dir für deine göttliche Erscheinung in dieser Welt, grundsätzlich und immer wieder neu. Und dass du jetzt auch im Wort und in den Geschwistern gegenwärtig bist und deinen prägenden Charakter in unser Leben legen willst. Und gib uns auch Licht, wovon und von wem wir uns fernhalten sollen, weil sie uns einfach vergiften, weil sie unser geistliches Leben kaputt machen, stören, an der Entwicklung hindern. Danke für deine große Treue. Danke für deine große Liebe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.